Direkt aus Europa, Nummer 387, Seite B.
Deutschlandfunk. Das Feature.
Potsdam im August 2011. In der Allee nach Sanssouci, die die Potsdamer Innenstadt mit dem Schlosspark verbindet, warten mehrere hundert Schaulustige auf ein Brautpaar. Heute heiratet der Chef des Hauses Hohenzollern, Georg Friedrich Prinz von Preußen, seine Lebensgefährtin Sophie Prinzessin von Isenburg. Prinz Georg Friedrich ist derjenige, der, gäbe es den Freistaat Preußen noch, hier in den preußischen Schlössern und Gärten der Hausherr wäre. Und hätte Deutschland noch einen Monarchen, wäre er vielleicht unser Staatsoberhaupt. Seltsame Vorstellung für mich. Nicht für einen älteren Herrn, der, die Preußenfahne in der Hand, schwarz-weiß mit Adler, hinter dem Absperrgitter wartet.
Hier ist unser eigentlicher Kaiser, der rechtmäßige. Unser Prinz Georg Friedrich, wäre schon schön.
Befremdlich wirken diese Insignien eines untergegangenen Staates, die man lange nicht in der Öffentlichkeit sah. Ungewohnt auch die Unbefangenheit, mit der hier über Preußen geredet, von Preußen geschwärmt wird.
Ich stehe auf Monarchie und ich habe auch den Kaiser an der Wand. Da ich denke, das wäre besser, wenn man statt einen Bundespräsidenten, der alle Augenblick wechselt.
Das ist ein gehöriges Stück Geschichte. Es schauen da vielleicht viel zu wenige drauf, auf diese Geschichte.
Und das nicht nur auf Pünktlichkeit und Treue und diese typischen Kategorien der Preußen zu reduzieren, sondern auch das mal mit anderen Augen zu betrachten.
Ja, in dieser kurzlebigen und eigentlich auch sehr leichtfertigen Zeit. Ich will damit nicht sagen, Preußen Zucht und Ordnung, sondern ganz einfach, man sollte sich auf Grundwerte besinnen.
Preußen war ja auch ziemlich weltoffen. Offen, ja, aber auch traditionsbewusst.
Jetzt kommt sie.
Plötzlich kommt Bewegung in die geduldige Menge. Die Glocken der Friedenskirche läuten, eine sechsspännige Kutsche fährt vor. Stundenlang haben die Menschen dem Moment entgegengefiebert. Und dann ist er so schnell vorbei. Das Volk zieht ab. Bis auf eine Gruppe, die in den Garten eines nahegelegenen Cafés zieht, um noch ein wenig weiter zu feiern.
Vielen herzlichen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Ich habe zu Ehren dieses Tages eine dreistöckige Hochzeitstorte gemacht mit einer Schokoladenmousse-Füllung mit Orangenaroma auch. Und die ganze Torte geht 100%, also wir haben hier eine Spendenbox für die Prinzessin Kira von Preußen Stiftung.
40, 50 Personen warten auf den Anschnitt der Hochzeitstorte. Die Frauen haben sich fein gemacht, tragen lange Biedermeierartige Kleider und große Hüte. Auch die Männer posieren in preußisch-blauen Uniformen oder altmodischen Anzügen. Mitglieder des Vereins Tradition und Leben.
Und jetzt gebührt dir die Ehre, die Torte anzuschneiden.
Eine Hochzeitstorte fürs Prinzenpaar. Von der Sehnsucht nach Preußen. Ein Feature von Eva Maria Götz.
Herbst 2011, Berlin, unter den Linden. Gegenüber der neuen Wache steht ein Gebäude aus dem 17. Jahrhundert, in dem die preußischen Kronprinzessinnen gewohnt haben. Dort, im heutigen Operncafé, treffe ich Tobias Lein, den Bäcker der Hochzeitstorte.
Also ich bin gelernter Koch und Konditor, komme ursprünglich aus dem schönen Allgäu, bin 36 Jahre alt, habe eine Tochter von 6 Jahren und bin seit 11 Jahren eben hier in Berlin gestrandet sozusagen. bei uns in Bayern war natürlich König Ludwig ein bisschen ein Thema. Ja, dann habe ich angefangen, mich zu beschäftigen mit der Geschichte, was denn hier in Deutschland los war, und bin dann eben auf den Verein gestoßen, Tradition und Leben. Und es gibt dann die Donnerstagsgesellschaft. Das ist jeden ersten Donnerstag im Monat, und dann treffen wir uns zur Gemeinschaftsbildung sozusagen. Gleichgesinnte und Interessierte. Wenn jeder macht, was er will, entsteht keine Einheit. Deswegen die Monarchie, das eben die Krönung der Demokratie sozusagen, das wäre, was das Ganze zusammenfügt unter einen einheitlichen Kopf. Wenn man sich mal bewusst damit auseinandersetzt, was ist ein Diener und was ist ein Sklave, dann merkt man sofort, dass ein Diener seinen Dienst immer freiwillig macht. Also muss es eine gewisse Liebe und Loyalität zum Königshaus gegeben haben. Ich denke, dass die Menschen früher auch sehr souverän waren.
Im Herbst 2011 bin ich noch einmal in Potsdam. Die Kulisse der Hochzeitsfeier im Garten des Café Schubert ist längst abgebaut. Inhaberin Franziska Schubert verkauft ihre selbstgebackenen Käsetorten wieder an ganz normales Publikum. Und gerne auch ein paar Souvenirs dazu.
Ja, also im Prinzip habe ich mich so ein bisschen mit dem Café verwirklicht, mit der Geschichte Preußens. Und habe das eben verbunden, also Kaffee und Andenken. Und da wir hier vor den Toren von Sanssouci sind, ist es halt die Geschichte von Preußen, von Friedrich. Und so haben wir einige Dinge zusammengetragen. Das sind Büsten, das sind Bücher, Bilder. Ja, also das ist ja, hier bin ich ja groß geworden, das ist die Geschichte, die hier gemacht wurde. Und damit identifiziert man sich einfach.
Als musikalische Untermalung läuft im Café natürlich das Flötenkonzert Friedrichs II. An einem der kleinen, runden Holztische sitzt Franziska Schuberts Mutter Barbara, eine temperamentvolle Geschäftsfrau jenseits der 50 mit hochgesteckten, blonden Locken. Sie hat das Hochzeitsfest mitorganisiert und plant schon das nächste große Event, denn ihre besondere Passion gilt der Preußenkönigin Luise. Ihr zu Ehren hat sie schon zwei Stadtfeste in Potsdam organisiert.
Ich denke mir, wenn noch mehr nächstes Jahr mitmachen, ist, dass man die eigene Tradition, die eigenen Werte, die eigene Geschichte darstellt, dann können wir auch auf unsere eigene Geschichte zurückgucken und die Werte, die wirklich ja nicht schlecht waren, wie Ordnung, Sauberkeit, Disziplin, alles das, was mit Preußen zu tun hat, die gegenseitige Hilfe, die Unterstützung. Die Menschen dafür zu begeistern, das versuche ich.
Morgen. Wer will an der Führung teilnehmen?
Ja, bitte.
Ja, wie viel haben wir? Nicht viel, ne?
Leute.
Naja, gut, mach das. Fang gleich an. Hier vorne geht's los.
Rund 70 Kilometer nordwestlich von Berlin, bei Neuruppin, liegt der kleine Ort Wustrau. Alte Bürgerhäuser, genannte Wohngebäude mit Stuckfassaden unter hohen Bäumen, die die Straßen säumen. In der Mitte Kopfsteinpflaster. Friedrichs General von Zieten lebte hier im Schloss, das heute die Deutsche Richterakademie beherbergt. Unweit des Schlossparks liegt ein Backsteinhaus, vor dem bunte Fahnen wehen. Schwarz bzw. rot mit weiß sind sie, mit einem Adler geschmückt. So eine Mischung aus preußischer und Brandenburger Fahne. Sie zieren die Auffahrt zum Preußenmuseum des Erhard Bödecker. Seit 2004 betreibt er sein Museum in Eigenregie, ohne Zuschüsse.
Na, ich bin ein ziemlich eigenwilliger und unternehmerischer Typ, war sehr erfolgreicher Unternehmer, bin mit 70 Jahren erst in den Vorruhestand gegangen. Und da kriegte meine Frau natürlich die Panik. Und sagt, um Gottes Willen, jetzt ist dieser unruhige Mensch den ganzen Tag zu Hause, das geht nicht. mach mal irgendwas. Na, was sollte ich machen? Da habe ich das Preußenmuseum gemacht. Ich wollte erst hier in Worcester nur so ein Zimmer für Zieten machen. Da sagt meine Frau, dann mach doch gleich das richtige Museum.
Herr Bödecker empfängt mich im Arbeitszimmer seines Museums im ersten Stock. Hier nimmt er Platz in einem Lehnstuhl, umgeben von Bildern und Büsten preußischer Größen. Auch die langen Kerls, die Leibgarde des Soldatenkönigs, in Holz geschnitzt, dürfen nicht fehlen. Einen großen Teil seines Vermögens hat Bödecker in das Museum gesteckt, das mittlerweile jährlich um die 10.000 Besucher in das kleine Dorf am Rande der Prignitz zieht. Eigentlich wollte er das Museum in Berlin eröffnen.
Da wollten sie erst die prüfen, was ich hier ausstelle. Da bin ich natürlich gegangen. So, mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben. Erst mit dem Entscheid, ein Museum zu machen, habe ich erst angefangen, die Ausstellungsstücke zu besorgen. Zunächst mal alles, was ich kriegte. Und dann haben wir das wieder verschenkt oder wieder verkauft, was wir nicht brauchten. Und das ist ein preußisches Museum. Es ist nämlich schuldenfrei.
Und ohne Einmischung von außen. Eben Preußen, so wie Erhard Bödecker es sieht. Er ist mittlerweile 84 Jahre alt, ein alter Herr mit scharfem Verstand und Humor. Aber er versteht keinen Spaß, wenn jemand schlecht über Preußen redet. Sein Leitgedanke für das Museum?
Warum war Deutschland so erfolgreich im 19. Jahrhundert? Woran liegt das? Und da habe ich gesagt, das ist ganz entscheidend die Mentalität, also der preußische Stil und die Schule und die Wissenschaft, also die Ausbildung. Sehen Sie mal, wenn wir nicht diesen hohen Stand an ausgebildeten Facharbeitern gehabt hätten, hätte das Produkt Made in Germany nie diesen Erfolg gehabt. Wir haben die Arbeiter gut ausgebildet, wir hatten hervorragende Facharbeiter, wir hatten hervorragende Handwerker. Dann hat Bismarck die Gewerbeordnung gekündigt. Wir hatten also schon damals eine freie Wirtschaft, Marktwirtschaft. Und diese Eigenständigkeit, was wir im Militärwesen, Auftragstaktik, ist auch der Wirtschaft zugute gekommen. Wissen Sie, wir hatten 14 Millionen selbstständige Existenzen in Deutschland. Kleine Unternehmen, mittlere Unternehmen, Handwerker und was. 14 Millionen. Und rechnen Sie mal jeden mit 3 Personen. 60 Millionen Deutsche lebten von einer selbstständigen Existenz. Und dann quatschen diese Professoren immer von Untertanengeist. Glauben Sie, 16 Millionen wurden von der Polizei dirigiert, was sie zu machen hatten? Wir hatten so viel Selbstständige, davon leben wir heute noch. Die Struktur der deutschen Wirtschaft ist immer noch ein Ergebnis der preußischen Erziehung. Deutsch war die Sprache der Wissenschaft. Die Wissenschaftler sprachen Deutsch, nicht Englisch. Ich bin von Haus aus Jurist und ich war immer ein begeisterter Verwaltungsrechtler. Ich war auch am Berliner Verwaltungsgericht tätig. Und daher resultiert auch meine Bewunderung für diese Staatsform, die die hatten. Preußen war der erste Flächenstaat in Europa, der die allgemeine Schulpflicht eingeführt hat.
28. Oktober 1717. Wir vernehmen missfällig, dass die Eltern auf dem Lande in Schickung ihrer Kinder zur Schule sich sehr säumig zeigen. So soll jedes Kind von 5 Jahren bis 12 Jahren zur Schule gehen. Im Winter täglich und im Sommer zum wenigsten 1 oder 2-mal die Woche. Friedrich Wilhelm I.
Das ist doch auch ein Datum, 1717. Das ist wichtiger als die Schlacht bei Fehrbellin. Die Schulpflicht, alles gleichberechtigt, dass wir im 19. Jahrhundert der erste Industrie- und Bildungsstaat der Welt waren, hängt mit der Bildung zusammen und natürlich mit dem Militär, was den Leuten Disziplin beigebracht hat. Ohne Disziplin geht's doch nicht. Es ist der einzige Staat, der einen Stil geschaffen hat. Es gibt einen sogenannten preußischen Stil. Und da fällt alles drunter, was wir leider heute nicht mehr haben in der Politik. Sparsamkeit, Pflichtbewusstsein, Bescheidenheit, Anspruchslosigkeit. Preußen war ein harter Staat. Das muss man zugeben. Am Vergnügen war es nicht, dem preußischen König zu dienen. Aber es war eine hohe Ehre. Preußen ist eine Gesinnungsfrage, keine Abstammungsfrage. Ich bin ja gebürtiger Sachse.
Es ist auffallend, dass die Menschen, die ich bisher besucht habe, auch in ihrem Äußeren an das alte Preußen erinnern. Tobias Lein und Mutter und Tochter Schubert kostümieren sich von Fall zu Fall epochengerecht. Er hat Bödecker, Jürgen Klosterhus, alle korrekt im Dreiteiler, Benehmen nach alter Schule. Alle passen in einen Roman Theodor Fontanes. Und auch wenn der Historiker Klosterhus von Berufswegen im geheimen preußischen Staatsarchiv gräbt, in dem die gesamten Schriften Preußens aufbewahrt werden, es ist für ihn die Erfüllung eines Jugendtraumes.
Ich habe mich dann schon recht früh für preußische Militärgeschichte interessiert. Ich habe im Zuge der Materialsammlung für meine Doktorarbeit 1976 im September zum ersten Mal mein jetziges liebes geheimes Staatsarchiv als Benutzer besuchen dürfen. So als kleiner Doktorand habe ich damals den ersten Kontakt gehabt über die deutsche Kulturpolitik im Ausland vor dem Ersten Weltkrieg. Archive werden zunächst staatliche Archive angelegt, um Rechtstitel, Sachverhalte der Landesherrschaft zu dokumentieren. Insofern sind sie nicht öffentlich. Der Öffnungsprozess aller Archive und so auch dann des geheimen preußischen Staatsarchivs vollzieht sich allmählich im 19. Jahrhundert. Hier bei unserem Fall ist aber auch ganz interessant, der Erste, der die Akten benutzt hat, war der König selber, Friedrich II., hat sie sich 1751 mal vorlegen lassen.
Um die Berichte über die spartanische Kindheit Friedrichs II., in der es Prügel statt Essen gab, auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen, hat Klosterhus Frau Elisabeth, ebenfalls Historikerin, ein Kochbuch des Berliner Hofs jener Zeit zusammengetragen. Natürlich anhand der Listen und Menüzettel, die im Staatsarchiv liegen. Und danach gekocht.
Eine Auswahl aus seinen Leibgerichten kann ich ja vielleicht einfach mal so vortragen. Stockfisch mit holländischer Butter, gepökelter Rindermeerbraten mit Gartengewächsen, Hammelkrocki, Trüffel und Morchel mit Baumöl auf Italienisch, Ragout von Frischlingen in Zitrone, trockene Zuckerbirnen mit Speck und Bratwurst mit Zucker und Zimt, gestoftes Lamm mit Sauerampfer, Hechte mit Sardellen und Zitrone, Erbsen mit Bratheringen und brauner Butter, Schnecken in dicker Butter, Hasenpfeffer.
Der lebende Beweis, dass das alles wohl schmeckt, steht vor Ihnen. Im Unterschied zu meinen Schriften, die einen begrenzten Leserkreis finden, hat das Kochbuch meiner Frau einen sehr großen Erfolg eingeerntet. Das freut mich sehr. Meine Frau hat eben anhand unserer Küchenzettel darauf hingewiesen, dass das ein Feinschmecker erster Sorte gewesen ist, ein kultivierter Gourmet. Nicht? Der vielleicht in dem Punkte sogar kultivierter war als sein Sohn Friedrich der Große.
Eine Hochzeitstorte fürs Prinzenpaar. Von der Sehnsucht nach Preußen. Sie hörten ein Feature von Eva Maria Götz. Es sprachen Johanna Marx, Valentin Stroh und die Autorin. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2012.
Deutschlandradio Kultur.
Christina Valentina Brandt, die hat ausführlich nachgeforscht zum Thema Benehmen. Bitte, danke, Knicks und Diener.
Ein schlechtes Benehmen ist, wenn man in der Nase popelt.
Ich finde, gutes Benehmen ist, wenn man gut Messer und Gabel benutzt.
Schlechtes Benehmen ist, wenn man direkt über dem Teller hängt.
Ein schlechtes Benehmen ist, wenn man mit den Fingern isst.
Man soll nicht mit nacktem Finger auf angezogene Leute zeigen.
Schlechtes Benehmen ist, wenn man mit vollem Mund spricht.
Schlechtes Benehmen ist, wenn man hustet und nicht die Hand vom Mund.
Was schlechtes Benehmen ist, das wissen viele von euch. Aber wie ging noch gleich gutes Benehmen? Wo gehört die Gabel hin? Links oder rechts?
Ein Freund benimmt sich im Kino total daneben. Er redet laut während des Films und lässt das Popcorn auf den Boden fallen. Was machst du? A. ich mache jeden Blödsinn mit. B. Ich mache ihm klar, dass er damit aufhören soll. C. Ich mache gar nichts.
Also wenn ich jetzt mich nach den Benimmregeln benehmen soll, würde ich sagen, hör mal auf, das stört die anderen. Wenn ich aber wirklich ich wäre, würde ich das total witzig finden und mitmachen.
Die Fünftklässlerin Lena sagt ehrlich ihre Meinung und weiß, dass es manchmal ganz schön schwer ist, sich richtig zu benehmen.
Das Allerwichtigste ist, dass sich die Menschen in meinem Beisein wohlfühlen. Und dann ist der Umgang gut. Und es ist gut und macht sicher und gibt Selbstsicherheit, wenn ich die Spielregeln kenne und beherrsche.
Solltet ihr irgendwann einmal der Königin von England vorgestellt werden, dann wäre ein Knicks oder ein Diener nicht verkehrt.
Also wenn man einen Rock oder ein Kleid trägt, dann nimmt man mit dem Daumen und dem Zeigefinger beide Seiten so leicht hoch und geht in die Knie.
Ein Diener, das war dann halt immer früher, mit Verbeugung und Hut abnehmen.
Du besuchst einen Freund. Vor der Haustür merkst du, dass deine Schuhe schmutzig sind. Was machst du? A. Ich gehe mit den Schuhen in die Wohnung. B. Ich klingele. Wenn mir die Mutter meines Freundes öffnet, zeige ich ihr meine dreckigen Schuhe und frage sie, was ich machen soll. C. Ich ziehe die Schuhe vor der Haustür aus und gehe mit den Schuhen in der Hand in die Wohnung.
In Japan ist Suppe schlürfen erlaubt, ja sogar ein gut gemeintes Zeichen, dass es den Gästen schmeckt. Und dafür gilt Naseputzen in der Öffentlichkeit als unfein. Lieber kräftig die Nase hochziehen. Jedenfalls in Japan. Wie heißt es noch? Andere Länder, andere Sitten. Früher bei den Rittersleuten, da ging es noch drunter und drüber. Gegessen wurde mit den Händen, die abgenagten Knochen wurden über die Schulter geworfen. Gut, dass hier im Hotel alle trainieren können. Das geht schon mit dem Tischdecken los. Vorspeise, Hauptgericht und Nachtisch stehen auf dem Programm.
Wo liegt der Suppenlöffel?
Ganz rechts außen.
Ganz genau richtig. Der Löffel ist das erste Besteck, was ihr benötigt für die Suppe. Der liegt rechts außen. Dann geht's weiter. Ihr bekommt nachher eine Hähnchenkeule mit Spaghetti und Tomatensauce. Und was brauchen wir für ein Besteck dafür? Malu.
Messer und Gabel.
Links platziert ihr die Gabel und das Messer. Das kommt jetzt nach rechts, oder Laura?
Ja.
Und neben den Löffel, nach innen oder nach außen?
Nach außen.
Da.
Ja, hier.
Da rein, da innen, ganz genau. Denn das Erste, was ihr braucht, ist der Suppenlöffel und erst danach braucht ihr das Messer.
Braucht man nicht für die Spaghetti auch noch einen Löffel?
Eine gute Frage. Also, in Italien werden die Spaghetti ganz ohne Löffel gegessen. Und wir probieren das heute auch.
Früher, als ich ein bisschen kleiner war, hat meine Mama mir die Spaghetti geschnitten und ich habe die dann immer mit der Gabel so gegessen. Und jetzt bei Hähnchenkeulen würde ich das niemals mit Gabel und Messer essen.
Wenn man Pech hat, dann kommt sogar was ganz Kompliziertes auf den Teller. Hummerscheren oder Muscheln oder Artischocken. Was mache ich denn dann?
Das Beste ist wirklich, ganz selbstsicher den Servicemitarbeiter ansprechen und fragen, wie esse ich das? Wie nehme ich das zu mir? Ich habe noch nie eine Artischocke vor mir gehabt, bitte erklären Sie mir das. Eine andere Möglichkeit, wenn jemand für mich eine beispielsweise Artischocke bestellt, der auch eine hat, dann gucke ich es mir ab. Das funktioniert ja wunderbar, wenn ich noch nie die Auster geschlürft habe und mein Nachbar macht es aber gerade und das sieht so professionell aus, dann gucke ich es mir ab und probiere es aus.
Kleiner Knicke heißt dieser Benimmkurs. Immer wenn es um korrektes Verhalten geht, wird dieser Knigge genannt. Wer war das denn eigentlich?
Adolf Freiherr von Knigge hat das Buch geschrieben über den Umgang mit Menschen, 1788, wahnsinnig lange her. Besonders ist an ihm, dass er der Erste war, der so ein Buch geschrieben hat.
Das Buch ist schon über 200 Jahre alt und wird doch immer wieder gerne genannt, wenn es um Benehmen geht. Gelesen haben den Ratgeber die wenigsten Menschen. Dabei würde so manchem Erwachsenen ein bisschen Nachhilfe in Benimm ganz gut tun. Auch Lena und Karl wissen, warum gute Erziehung wichtig ist.
Naja, also dass die anderen Leute keinen seltsamen Eindruck von dir haben. Also ich würde das jetzt nicht so toll finden, wenn irgendeine Mutter von meiner besten Freundin denken würde, ich bin total unerzogen und eigentlich möchte ich es nicht so gerne, dass sie mit meiner Tochter spielt.
Man könnte ja halt auch einen schlechten Eindruck bei den Eltern hinterlassen, wenn man sich schlecht benimmt. Dann könnten die anderen Leute halt denken, was sind das für Eltern?
Und deshalb gibt es ständige Ermahnungen aller, nun sag schön Danke, haufenweise Ratgeberbücher für gutes Benehmen und manche Eltern schicken ihre Kinder, um ganz sicher zu gehen, in einen Benimmkurs, so wie den im Vierjahreszeitenhotel. Von einer Teilnehmerin war sogar die Schwester schon vor 2 Jahren da. Und die wusste nachher besser Bescheid als die Eltern.
Insgesamt haben wir das Gefühl, dass es ihr was gebracht hat, um sicherer durchs Leben zu kommen.
Nach 4 Stunden Extrembenimmschulung ist der Kurs zu Ende. Und weil es fast so anstrengend wie eine Prüfung war, kriegen alle noch eine Urkunde.
Wenn die Eltern irgendwas falsch machen oder so, dann kann man sagen, dass die was falsch gemacht haben.
Kinder, die wissen, was sich gehört, die machen Eindruck. Um das zu können, muss man nicht zwingend einen Benimmkurs besuchen. Es reicht, sich an die üblichen Spielregeln zu halten. Und wenn man mal nicht weiter weiß, abgucken ist erlaubt.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 386. Der Hessische Rundfunk ist einer der 9 deutschen Regionalsender. Nicht jedes der 16 deutschen Bundesländer hat so einen Sender. Beispielsweise ist der Mitteldeutsche Rundfunk für 3 Bundesländer zuständig, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Aber der Hessische Rundfunk ist nur der Sender des Landes Hessen und berichtet deshalb besonders viel darüber, was in Hessen geschieht. Von einer öffentlichen Veranstaltung am 18. April 2012 im Brüder-Grimm-Museum in Kassel gab es keine Direktübertragung, sondern nur eine Tonaufzeichnung. Das war eine Buchpräsentation. Dazu hatten die Stadt Kassel und der Hessische Rundfunk Interessenten abends ins Brüder-Grimm-Museum eingeladen, um eine Sendung für das 2. Hörfunkprogramm nicht im Funkhaus in Frankfurt am Main, sondern mal woanders mit Publikum zu produzieren. Die Aufzeichnung wurde dann 17 Wochen später am späten Sonntagmorgen in der Sendereihe Literaturland Hessen gesendet. Der 18. April war auch ein Sonntag. Die Veranstaltung hat damit angefangen, dass der Leiter des Museums die Anwesenden begrüßt hat. Das Museum ist erst seit 40 Jahren im Palais Bellevue. Ein Palais ist ein etwas kleinerer Palast und von dort aus hat man eine schöne Aussicht, auf Französisch Bellevue. Errichtet wurde dieser kleine Palast 1714 als Sternwarte für den hessischen Landgrafen für astronomische Beobachtungen. Jakob und Wilhelm Grimm haben in den 20er und 30er Jahren des 19. Jahrhunderts da in der Nähe gelebt und gearbeitet. Sie waren Sprachforscher und Märchensammler. Die von ihnen gesammelten Kinder- und Hausmärchen sind nach Luthers Bibelübersetzung wohl das bekannteste Werk der deutschen Literaturgeschichte. Die erste Auflage ist 1812 erschienen, und das hat man 200 Jahre später sogar mit einer Sondermarke gefeiert. Diese Briefmarke hat bei der Post so viel gekostet, wie man für einen Brief, bis zu einem Gewicht von 20 Gramm innerhalb von Deutschland bezahlen musste. Wenn man Es war einmal hört, denkt man an die Märchen, die die Brüder Grimm gesammelt haben, aber so fangen keineswegs alle Märchen an, sondern nur 77 der 214 Märchen in der Ausgabe von 1819, also weniger als die Hälfte. Auch die drei Märchen, die man sich in Kassel als Beitrag zu dieser Sendung anhören konnte, beginnen nicht mit den schönen Worten »Es war einmal«. In dem Buch, das da am 18. April 2012 in Kassel präsentiert wurde, geht es vor allem darum, wer den Brüdern Grimm die Märchen erzählt hat. Das kann man bei vielen Märchen nicht mehr feststellen. Drei von den 25, von denen man weiß, dass sie Märchen zu dieser Sammlung beigetragen haben, sind die Töchter eines Kasseler Apothekers. Von ihnen ist keine handschriftliche Aufzeichnung eines Märchens erhalten. Deshalb vermutet man, dass sie gar nichts aufgeschrieben haben, sondern Wilhelm Grimm die Märchen nur erzählt haben und der hat sie dann aufgeschrieben. Eine der drei Schwestern hat Wilhelm Grimm dann 1825 geheiratet. Daraus, was die Leute den Brüdern Grimm erzählt haben, haben sie schöne Märchen gemacht. Sie haben die Märchen auch immer wieder überarbeitet und manche erscheinen nur in der Erstauflage von 1812 und in den späteren Auflagen haben sie sie weggelassen, weil sie ihnen nicht schön genug vorkamen. Und natürlich sind auch immer wieder Märchen hinzugekommen. Die letzte Auflage, deren Erscheinen beide Brüder noch erlebt haben, ist 1857 erschienen. Die bezeichnet man als Auflage letzter Hand. Und fast alle späteren Ausgaben und fast alle Übersetzungen, die es in 170 Sprachen gibt, beruhen auf den Texten in der Fassung von 1857. Aber in dem neuen Buch stehen die Texte der Märchen so, wie sie in der Erstausgabe von 1812 gestanden haben, sodass man erkennt, wie intensiv die Märchen bearbeitet wurden. Dazu kommen Illustrationen von einem Zeichner, der auch Holzschnitte macht und sich auch als Kalligraph bezeichnet. Text und Illustrationen stehen auf 480 Seiten und das Buch wiegt 1,7 Kilo. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 386. Danke.